Sozial im Dialog. Stimmen aus dem Hilfesystem. Der Podcast für alle, die soziale Arbeit nicht nur verstehen, sondern auch fühlen wollen. Mit Lena aus dem Jobcenter und Jonas aus der Jugendhilfe. Zwei Freunde, zwei Perspektiven, eine Leidenschaft für Menschen. Alle Quellen und weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Lernwiderstände und Ethik in der Erwachsenenbildung. Hallo Jonas, schön, dass du heute da bist.
Hallo Lena, ich freue mich, hier zu sein.
Stellt euch mal folgende Situation vor, die vermutlich ja viele von euch so oder ganz ähnlich aus dem eigenen Arbeitsalltag kennen.
Absolut.
Ihr sitzt an eurem Schreibtisch, die Tür geht auf und eine Klientin nimmt Platz. Nennen wir sie für unsere heutige Analyse mal Barbara.
Okay, Barbara.
Genau. Barbara ist Anfang 50. Sie hat jahrzehntelang richtig hart gearbeitet. Am Fließband, in der Produktion, also wirklich körperliche Schwerstarbeit.
Mhm.
Nun ist dieser Job weggebrochen, der Rücken macht vielleicht auch nicht mehr ganz mit und sie ist jetzt eben arbeitslos. Ihr schaut in den PC und sagt, gute Nachrichten, wir haben da eine Umschulung für Sie. Was Kaufmännisches, viel am Computer.
Ein klassischer Fall.
Ja, und plötzlich passiert es, Barbara macht komplett zu. Die Arme werden verschränkt, der Blick geht stur nach unten. Auf jede Frage kommt nur noch ein knappes Nein oder das kann ich eh nicht. Totale Blockade.
Und genau an diesem Punkt passiert in der Praxis oft der entscheidende Fehler. Der allererste Impuls, und das gibt das System ja oft leider auch so vor, ist, das als reine Störung abzutun.
Ja, man rutscht da sofort in Schubladen, ne?
Exakt. Da heißt es dann schnell, sie ist lernunwillig, sie verweigert sich, ihr fehlt halt einfach die Motivation. Es wird komplett als persönliches Defizit von Barbara gewertet.
Mhm.
Aber, und das ist jetzt wichtig, wenn wir uns die Forschung dazu anschauen, speziell die Arbeiten von Ludwig und Grell aus dem Jahr 2017, dann müssen wir dieses Bild komplett auf den Kopf stellen.
Mhm.
Dieser sogenannte Lernwiderstand ist überhaupt kein Defizit.
Sondern?
Er ist ein massiver Ausdruck von Autonomie.
Okay.
Barbara ist in dem Moment nicht einfach passiv oder unfähig, sondern sie trifft eine sehr aktive, bewusste Entscheidung. Die Wissenschaft nennt den Auslöser dafür eine Lernzumutung.
Lernzumutung. Das ist ein starkes Wort.
Stellt euch mal vor, jemand zwingt euch, etwas zu tun, das eure gesamten bisherigen Lebenserfahrungen entwertet. Diese äußere Anforderung wird als direkte Bedrohung wahrgenommen. Barbaras Widerstand ist also eigentlich ein extrem gesunder Schutzmechanismus, um ihre eigene Identität zu wahren.
Lass uns das mal konkret aufdröseln, weil das für viele von euch da draußen ein totaler Perspektivwechsel sein dürfte.
Unbedingt.
Wenn ich sie nicht sofort sanktioniere, sondern verstehen will, muss ich in den sogenannten Begründungsdiskurs gehen. Faulstich hat das 2013 wunderbar in einer Theorie zusammengefasst, die das Ganze auf drei Ebenen herunterbricht.
Mhm.
Die erste ist die biografische Ebene. Überlegt mal, Barbara hat 30 Jahre lang stolz darauf geblickt, was sie mit ihren eigenen Händen schaffen kann.
Das war ihre berufliche Identität.
Genau. Und jetzt sitzt sie in einem Büro und ihr wird signalisiert, das, was du bisher konntest, zählt nicht mehr. Du musst jetzt mit Excel-Tabellen hantieren. Das löst eine tiefe, wirklich existenzielle Angst vor Überforderung aus. Ihr bisheriges Lebenswerk fühlt sich plötzlich völlig wertlos an.
Und das greift direkt in die zweite Ebene über, die sozialen Hemmnisse. Hier betrachten wir die Struktur dahinter.
Mhm.
Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant und fordert fast überall digitale Skills. Skills, die Barbara in der Produktionshalle schlichtweg nie brauchte und das ist der Punkt, auch nie lernen durfte.
Es ist ja nicht so, als hätte sie Weiterbildungen aktiv abgelehnt.
Richtig. Gleichzeitig sieht sie, dass alternative Jobs, in denen sie ihre alten Stärken ausspielen könnte, verschwinden. Sie sitzt also sozial in einer absoluten Zwickmühle.
Und dann kommt noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die institutionelle Ebene.
Oh ja.
Das ist exakt der Moment an meinem Schreibtisch im Jobcenter. Die Umschulung ist keine unverbindliche Einladung. Sie ist verpflichtend. Die Institution gibt die Inhalte vor, das Tempo ist standardisiert, der Stundenplan steht fest.
Da ist kein Platz für Individualität.
Null. Für individuelle Bedürfnisse oder dieses ganz langsame Herantasten an einen PC ist in diesem starren System eigentlich gar kein Raum vorgesehen.
Wenn man diese drei Ebenen jetzt übereinander legt, wird völlig klar, Barbaras Handeln ist kein bockiges Verweigern. Es ist ein sogenanntes defensives Lernhandeln.
Es macht aus ihrer Sicht absolut Sinn.
Ganz genau. Die große Frage für die Praxis, und das betrifft ja euren Alltag, ist nun, wie reagiert man darauf? Der alte Reflex wäre, diesen Widerstand brechen zu wollen, ihn wegzudiskutieren oder mit Konsequenzen zu drohen.
Was oft nach hinten losgeht.
Total. Die Literatur etwa, Tröster, Kemper und Klein, warnt eindringlich davor. Widerstand ist nützlich. Er ist wie eine Warnleuchte im Auto. Man schlägt ja auch nicht mit dem Hammer auf die blinkende Öllampe ein, sondern man liest ab, wo das eigentliche Problem liegt.
Schönes Bild.
Der Widerstand zeigt uns präzise, wo unser Lernangebot nicht zu Barbaras Realität passt.
Und genau so versuche ich das in der Praxis umzusetzen. Wenn die Warnleuchte brennt, muss ich den Fuß vom Gas nehmen. Steindl hat dazu sehr handfeste Ansätze formuliert. Es geht um echte, ergebnisoffene Beratungsgespräche. Ich frage Barbara also nicht vorwurfsvoll, warum wollen Sie nicht?
Das baut ja nur noch mehr Druck auf.
Genau, sondern ich nutze Leitfragen, sowas wie, was genau macht Ihnen bei dem Gedanken an diesen Kurs am meisten Sorgen? Wenn wir das tun, kommen die echten Ängste auf den Tisch. Und dann kann man gemeinsam eine Zielplanung machen. Das ist der Moment, wo der Widerstand vom Hindernis zum eigentlichen Startpunkt des Lernens wird.
Wobei wir hier die größte Hürde noch gar nicht benannt haben.
Stimmt.
Die Angst vor der Maßnahme an sich ist das eine, aber bei Barbara ist es ja spezifisch die Angst vor dem Computer, vor der Digitalisierung. Wie nimmst du einer Frau, die wirklich Angst hat, mit einem einzigen falschen Klick das ganze System zu löschen, diese Panik?
Das ist tatsächlich der absolute Knackpunkt. Eine aktuelle Studie von Gittinet und seinem Team aus diesem Jahr, so 2024, zeigt das sehr deutlich auf. Der absolut zentrale Faktor, ob jemand an digitalen Formaten teilnimmt oder nicht, ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Komplett.
Wir müssen in der Praxis geschützte Übungsräume schaffen. Das bedeutet, wir klicken gemeinsam. Ich zeige ihr, dass man Fehler machen darf, ohne dass der Rechner gleich explodiert. Kleine, extrem niedrigschwellige Erfolge.
Da schlägt einen schönen Bogen zurück zu Ludwig und Grell. Die beiden nennen das Weltverfügung.
Weltverfügung,
Ja, Barbara lernt in diesem geschützten Raum ja nicht in erster Linie für das Jobcenter oder für irgendein Zertifikat. Sie holt sich ein Stück Handlungsfähigkeit in einer Welt zurück, die ihr zuvor völlig fremd und bedrohlich erschien. Sie erobert sich Autonomie.
Das ist ein starker Gedanke.
Aber, und hier müssen wir jetzt ein bisschen tiefer graben, dieser ganze Prozess, dieses Eingreifen in Barbaras Leben, wirft massive ethische Fragen auf.
Ethik klingt im Arbeitsalltag immer gleich so abstrakt, so nach Philosophieseminar an der Uni. Aber das ist es ja eigentlich nicht, oder?
Ganz und gar nicht. Burkhardt und Nielsen-Sikore leiten das sehr treffend ab. Ethik ist die systematische Reflexion über die normativen Grundlagen unseres Handelns. Spannend wird Ethik erst dann, wenn Wertkonflikte auftreten. Und Barbaras Fall ist ein einziger, riesiger Wertkonflikt.
Absolut.
Clear bringt es auf den Punkt, die soziale Arbeit hat den Auftrag, gesellschaftliche Entwicklungen mitzugestalten, basierend auf Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Wir wollen Handlungsfähigkeit stärken. Und jetzt kommt bei Barbara noch diese digitale Dimension erschwerend hinzu.
Da klingelt bei mir direkt das Konzept der digitalen Ethik von Lemke aus dem Jahr 2021.
Ah ja.
Lemke bezieht sich da auf europäische Leitlinien und fordert 4 Dinge für digitale Lernumgebungen. Achtung der menschlichen Autonomie, Gerechtigkeit bzw. Fairness, Transparenz und, das finde ich besonders spannend, das Prinzip der Nichtschädigung.
Warte kurz. Fairness und Transparenz leuchten im Kontext von Weiterbildungen sofort ein. Aber was genau meint Nichtschädigung in einem digitalen Lernkontext? Wie kann ein Online-Portal jemanden schädigen? Da fließt ja kein Blut.
Es ist eine psychologische und vor allem eine strukturelle Schädigung. Stell dir mal vor, du wirst gezwungen, ein System zu nutzen, das du null verstehst, das dir bei jeder falschen Eingabe eine rote Fehlermeldung ausspuckt und dir permanent das Gefühl gibt, dumm zu sein.
Okay, das ist frustrierend.
Es ist eine massive Demütigung. Roos und Bernhardsson Larus haben 2021 sehr eindringlich betont, digitale Technologien sind niemals neutral. Ein verschachteltes Dropdown-Menü ist für jemanden, der mit dem Smartphone aufgewachsen ist, ein ganz effizientes Werkzeug. Für Barbara ist es eine unüberwindbare Mauer, die sie von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließt.
Da triffst du einen wirklich wunden Punkt. Denn genau hier stoßen wir auf eine eklatante Lücke in der Erwachsenenbildung.
Inwiefern?
Roos und Bernhardsson Larus weisen darauf hin, dass die Erwachsenenbildung anders als beispielsweise die Medizin oder auch die klassische soziale Arbeit kaum allgemeinverbindliche ethische Rahmungen für digitale Settings hat.
Das stimmt, ja.
Wenn wir uns die soziale Arbeit ansehen, da gibt es vom Deutschen Berufsverband für soziale Arbeit, dem DBSH, seit 2014 glasklare Leitlinien, eine feste Berufsethik, die das Handeln normativ absichert. Die Erwachsenenbildung kann sich das zwar als heuristischen Rahmen ausleihen, aber für diese spezifischen digitalen Lernzumutungen fehlt oft das verbindliche ethische Fundament.
Und das spürt man in der Praxis körperlich. Man sitzt da und hat das Gefühl, zerrissen zu werden. In der Forschung wird das als das Trippelmandat nach Bernasconi beschrieben.
Das Dreifachmandat.
Genau, das ist die absolute Dreifachbelastung für Fachkräfte. Mandat Nummer 1, meine Institution, also mein Arbeitgeber. Der sagt mir, die Maßnahme ist Pflicht, wir haben eine Eingliederungsquote zu erfüllen, Barbara muss da rein.
Klar. Die Vorgabe.
Mandat Nummer 2, Barbara selbst. Sie sitzt vor mir, hat Angst, fühlt sich entwertet und will eigentlich nur ihre Würde behalten.
Und dann kommt noch das dritte Mandat.
Mein eigenes ethisch-professionelles Verständnis. Ich habe den Job ja nicht gewählt, um Menschen wie Akten zu verwalten, sondern um sie zu stärken. Wenn ich diese drei Mandate nicht aktiv ausbalanciere, werde ich zur reinen Vollstreckerin einer kalten Bürokratie.
Um genau in diesem Spannungsfeld nicht verrückt zu werden, liefern uns die Quellen, insbesondere Wellmann, Gisberts und Schäfer, vier ethische Kernpunkte. Lass uns die mal systematisch an Barbara durchspielen, um zu sehen, wie man dieses Dilemma in eurem Deep Dive der Praxis lösen kann.
Gerne.
Der erste Punkt ist Autonomie und Selbstbestimmung. Wellmann macht sehr deutlich, Anerkennung ist die absolute Basis für Autonomie. Wir können von Barbara unmöglich erwarten, dass sie sich eigenständig und motiviert in eine Maßnahme stürzt, wenn wir sie im Vorfeld nicht als mündige Rechtsperson wertschätzen.
Das bedeutet für mich in der Umsetzung ganz klar, ich darf sie nicht einfach überrollen. Gisberts ergänzt das ja wunderbar, indem er sagt, Erwachsenenbildung darf nie einfach nur auf Anpassung an den Markt abzielen. Es geht um die Befähigung zu eigenständigen Entscheidungen.
Genau. Und Schäfer legt da nochmal den Finger in die Wunde und sagt, jeder Eingriff in die Freiheit einer Person ist rechtfertigungsbedürftig. Wenn du Barbara zu etwas zwingst, musst du dir verdammt sicher sein, dass das ethisch vertretbar ist und nicht einfach nur administrativ bequem.
Womit wir nahtlos beim zweiten Kernpunkt wären. Dem professionellen Dilemma.
Richtig. Wohlmann nennt das die Position des Dazwischen. Du stehst zwischen dem staatlichen Auftrag und den Interessen der Bürgerin. Schäfer beschreibt das als echte moralische Dilemmata. Das Wichtige hierbei ist die Erkenntnis, es gibt Situationen, in denen Pflichten kollidieren und es schlichtweg keine Lösung ohne Restkonflikt gibt. Du kannst dieses strukturelle Problem an deinem Schreibtisch nicht einfach wegzaubern. Deine Aufgabe als Fachkraft ist es, dieses Spannungsfeld verantwortungsvoll auszuhalten und zu moderieren.
Und genau dafür brauche ich Punkt 3, die professionelle Haltung. Schäfer trennt hier wahnsinnig gut zwischen technischen Urteilen und ethischen Urteilen.
Wie meint er das genau?
Ein technisches Urteil wäre die reine Zweckmittellogik. Ich sage zu Barbara, der Arbeitsmarkt verlangt IT-Kenntnisse, diese Maßnahme liefert IT-Kenntnisse, also machen Sie das.
Das ist logisch, aber es holt sie emotional halt null ab.
Richtig. Es ignoriert ihre Lebensrealität völlig. Ein ethisches Urteil hingegen erfordert eine normative Rechtfertigung. Ich muss Barbara als Mensch mit einer 30-jährigen Lebensleistung begegnen und nicht als Fallnummer in einem System. Gisberts betont das auch stark. Ethik ist kein kleines Zusatzmodul, das man freitagnachmittags mal kurz in einem Workshop abhakt, sondern eine ständige Querschnittsaufgabe. Es ist eine Haltung, die jede meiner Reaktionen prägt.
Was uns zum vierten und vielleicht anstrengendsten Punkt bringt: Selbstreflexion und ethische Identität.
Oh ja, das ist schwer.
Wellmann sagt, wir sind moralisch involviert, wir sind keine neutralen Maschinen. Schäfer fordert uns auf, unsere eigenen Affekte und Reaktionsmuster schonungslos zu prüfen. Wenn Barbara vor dir sitzt und abblockt, was passiert dann in dir?
Da muss man wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Werde ich ungeduldig? Bin ich genervt, weil das Gespräch jetzt dreimal so lange dauert und draußen noch fünf andere warten? Spüre ich vielleicht sogar eine eigene Ohnmacht, weil das System mir kaum Spielraum lässt und lasse diesen Frust dann an Barbara? Meine ethische Identität in genau dieser Sekunde entscheidet, ob ich Druck aufbaue und sanktioniere oder ob ich den Widerstand als Kommunikation annehme.
Weißt du, was mir bei Barbaras Fall wirklich am meisten zu denken gibt?
Was denn?
Wir tun oft so, als wäre diese Überforderung ihr rein persönliches Problem. Aber wir müssen zwingend den gesellschaftlichen Kontext betrachten. Wir haben es hier mit massiven strukturellen Veränderungen zu tun. Der demografische Wandel prallt gerade mit voller Wucht auf die digitale Transformation.
Das stimmt.
Schauen wir mal in den DGB-Index Gute Arbeit von 2016. Und das ist wohlgemerkt schon einige Jahre her. Damals arbeiteten bereits 60% der Beschäftigten primär mit digitalen Arbeitsmitteln. Und Studien von Wicht und Ertel belegen völlig unmissverständlich einen negativen Zusammenhang zwischen Alter und Digitalkompetenz.
Das heißt, Barbaras Angst ist nicht aus der Luft gegriffen, sie ist statistisch belegt und betrifft eine ganze Generation. Es ist ein strukturelles Problem, das wir auf dem Rücken einer arbeitslosen Frau Mitte 50 abladen.
Genau so ist es.
Und die Zahlen vom Arbeitsmarkt unterstreichen das auf eine sehr bittere Art und Weise. Lass uns diese Fakten mal langsam sacken lassen. Bei den über 55-Jährigen beziehen 61% länger als 4 Jahre Leistungen. 4 Jahre.
Wahnsinn.
Bei den Jüngeren sind das nur 30%.
Das ist eine Ewigkeit, wenn man das Gefühl hat, vom System überhaupt nicht mehr gebraucht zu werden.
Absolut. Und es kommt noch dicker. Nur 12% der Leistungsberechtigten in dieser Altersgruppe haben gar keine Vermittlungshemmnisse. Fast die Hälfte, also knapp 50%, weisen mindestens 2 einschränkende Merkmale auf, sei es das Alter, gesundheitliche Einschränkungen oder eben fehlende Qualifikationen.
Mhm.
Und was ich persönlich am schockierendsten finde, in 15% der geprüften Fälle passten die Stellengesuche, die diesen Menschen angeboten wurden, nicht einmal zu ihren beruflichen Qualifikationen oder ihrem Gesundheitszustand.
Das ist heftig.
Da sitzt also eine Barbara, die körperlich kaputt ist, soll plötzlich in einen digitalen Beruf gepresst werden und das System wundert sich, dass sie blockiert. Das ist schlichtweg eine strukturelle Falle.
Aber, und das finde ich in den Quellen so extrem wichtig, es gibt einen Lichtblick. Einen echten Perspektivenwechsel. Wir dürfen nicht in dieser Negativspirale stecken bleiben.
Stimmt.
Schauen wir uns die Arbeitslosenquote der 55- bis 64-Jährigen an. Die lag im Jahr 2013 noch bei 8,1%. 10 Jahre später, 2023, ist sie auf 5,9% gesunken. Klar gab es da zuletzt eine kleine Seitwärtsbewegung, aber der langfristige Trend ist eindeutig.
Mhm.
Was sagt uns das? Der Arbeitsmarkt braucht diese Menschen. Er braucht ihre Lebenserfahrung, ihre Verlässlichkeit, ihre Resilienz. Es gibt reale Chancen für Barbara da draußen.
Diese Chancen verpuffen aber komplett, wenn wir die Hürden auf dem Weg dorthin nicht professionell abbauen. Wir müssen ihr die Angst vor der digitalen Welt nehmen, anstatt sie für diese Angst zu bestrafen.
Richtig.
Wenn ihr also das nächste Mal in eurem Alltag einem Lernwiderstand begegnet, sei es bei einer Barbara, einem jungen Erwachsenen oder wem auch immer, erinnert euch an diesen Perspektivenwechsel. Hinter dem Nein steckt fast immer eine Geschichte. Da ist die Angst vor Kontrollverlust, das Gefühl von Inkompetenz und das fundamentale Bedürfnis, als Mensch mit einer eigenen Geschichte anerkannt zu werden. Wir haben durch die ethische Reflexion die Werkzeuge in der Hand, um diese Blockaden nicht als Ende, sondern als echten Anfang zu begreifen. Nehmt diesen Gedanken gerne mal mit in eure nächste Arbeitswoche und schaut, was das mit euren Beratungsgesprächen macht.
Zusammenfassend zeigt Barbaras Fall, dass Lernwiderstände nicht einfach Probleme sind, sondern Ausdruck von Erfahrung, Ängsten und Autonomie. Sie geben uns Hinweise darauf, wie wir Lernangebote besser gestalten können.
Genau, und als Fachkraft geht es nicht nur darum, Vorgaben durchzusetzen. Wir müssen reflektieren, wie unser eigenes Handeln die Selbstbestimmung der Teilnehmenden beeinflusst und welche Haltung wir einnehmen.
Ethik in der Erwachsenenbildung bedeutet hier vor allem, Entscheidungen verantwortbar zu treffen. Fair, respektvoll und transparent. Selbst wenn es Dilemmata gibt, können wir bewusst handeln, unsere Haltung prüfen und Lernende ernst nehmen.
Für Barbara heißt das konkret: Unterstützung anbieten, Ängste ernst nehmen, Kompetenzen anerkennen und kleine Schritte. Auf diese Weise wird Widerstand zum Startpunkt für Lernen ermöglichen, statt zum Hindernis.
Und genau das macht die Arbeit in der Erwachsenenbildung so spannend. Jede Entscheidung erfordert Reflexion, Verantwortung und Einfühlungsvermögen. So können wir Lernprozesse gestalten, die Menschen stärken und ihnen echte Teilhabe ermöglichen.
Vielen Dank für das Gespräch, Jonas. Ich nehme viele Impulse für meine tägliche Arbeit mit.
Sehr gerne, Lina, und danke auch an unsere ZuhörerInnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.